Manchmal wirkt geistliche Leitung nach außen widersprüchlich, zarte Zuwendung und zugleich scharfe Worte. Genauso erlebten die Christen in Korinth den Apostel Paulus. Nachdem er sie ermutigt und getröstet hatte, musste er sich mit harten Worten gegen falsche Einflüsse wenden, die seine Sendung und damit auch das Evangelium in Frage stellten. Hinter dieser Spannung steht eine entscheidende Frage: Woran erkennt man echte, von Christus gegebene Autorität, und wie geht sie mit Widerstand und geistlichem Kampf um? Echte apostolische Autorität zeigt sich in der Sanftmut Christi. Wenn Paulus seine Verteidigung in Korinth eröffnet, überrascht die Richtung seiner Worte. Er beginnt nicht mit der Auflistung seiner Erfolge, nicht mit der Betonung seiner Berufung auf der Straße nach Damaskus, sondern mit einer inneren Haltung: Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi. Noch bevor er sagt, was konkret zu ändern ist, lässt er erkennen, aus welcher Quelle sein Reden kommt. Er stellt seine Person in das Licht Christi, nicht in das Licht seiner apostolischen Rechte. Das legt eine tiefe Linie frei: Vor Gott zählt nicht nur, was geschieht, sondern wie es geschieht, nicht nur das Ziel, sondern die Beschaffenheit des Weges. Paulus nimmt hier die Spur dessen auf, wie Christus selbst unter den Menschen war: nicht drängend, nicht laut, nicht selbstbehauptend, sondern in einer Sanftmut, die aus der Gemeinschaft mit dem Vater gespeist war. Paulus sagt uns, dass er die Korinther durch die Sanftmut und Langmut Christi ermahnte. Aber er nennt uns nicht den Zweck seiner Ermahnung. Er sagt uns, wie er ermahnte, aber nicht, warum er ermahnte. Wenn du den Rest dieses Kapitels durchliest und versuchst, den Zweck von Paulus' Ermahnung zu finden, wirst du ihn nicht entdecken. Paulus gibt den Zweck seiner Ermahnung einfach nicht an. Christus hat seine Autorität nie durch Lautstärke oder äußeres Durchgreifen bewiesen, sondern durch ein Leben, in dem Demut und Wahrheit ungetrennt zusammenstanden. Er war fähig, die Händler aus dem Tempel zu treiben und zugleich das geknickte Rohr nicht zu zerbrechen. In dieser Spannung lebt auch Paulus. Er könnte seine Vollmacht mit Nachdruck einsetzen, doch er zieht es vor, dass die Sanftmut Christi in seinem Ton hörbar wird. So wird deutlich, dass geistliche Autorität nicht primär in Anordnungen besteht, sondern in der Menschengestalt, die der Herr sich in seinem Diener geschaffen hat. Je mehr Christus im Charakter eines Menschengestalt gewinnt, desto weniger muss er sich selbst in Szene setzen. Die Ermutigung, die von dieser Haltung ausgeht, ist leise, aber stark: Gott sucht keine perfekten Strategen, sondern Menschen, in denen die Sanftmut Christi Raum gewonnen hat. Wer sich von diesem Christus prägen lässt, wird lernen, klar zu reden, ohne zu zerschlagen, zu ermahnen, ohne zu dominieren, zu korrigieren, ohne den anderen preiszugeben. Paulus beschreibt sich in demselben Vers als: ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend aber mutig gegen euch. Er scheut den starken Auftritt, wenn er mitten unter den Geschwistern ist, und doch ist er bereit, in seinen Briefen äußerst deutlich und entschieden zu sein. Das macht spürbar, dass er sein Selbstbild nicht aus dem Eindruck der anderen bezieht. Er nimmt in Kauf, dass man ihn für schwach hält, solange Christus in seinem Umgang mit der Gemeinde geehrt wird. Darin liegt eine stille Autorität, die nicht aus äußerem Respekt, sondern aus innerer Echtheit erwächst. Wenn Sanftmut nicht Maskierung von Konfliktscheu ist, sondern eine Frucht der Gemeinschaft mit Christus, bekommt jede Ermahnung einen anderen Klang. Sie trägt den Duft dessen, der selber von Herzen sanftmütig und von Herzen demütig ist. Der Ausklang dieses Abschnitts ist deshalb nicht moralischer Druck, sondern eine Einladung zur inneren Ausrichtung. Wenn Paulus seine apostolische Autorität durch Sanftmut stützt, zeigt er damit, wie tief er begriffen hat, wer ihn befestigt hat: Der uns aber samt euch an Christus befestigt und uns gesalbt hat, ist Gott. Wer so befestigt ist, muss sich nicht innerlich aufblähen, um gehört zu werden. Es genügt, wenn Christus durch seine Sanftmut im Ton, in der Wortwahl, im Rhythmus des Handelns zu erkennen ist. Darin liegt Trost und Herausforderung zugleich: Die Maßstäbe Gottes sind anders als die der Bühne dieser Welt. Wo Christus durch seine Sanftmut Raum gewinnt, wird Autorität zugleich menschlicher und heiliger, und gerade darin glaubwürdig. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend aber mutig gegen euch bin. Der uns aber samt euch an Christus befestigt und uns gesalbt hat, ist Gott. Geistliche Autorität beginnt nicht beim Recht, etwas zu sagen, sondern bei der Frage, aus welchem Geist heraus wir reden. Wenn die Sanftmut Christi unser Inneres prägt, bekommt selbst scharfe Wahrheit einen milden Rand, der Herzen öffnet, statt sie zu verhärten. In einer Zeit, die Stärke mit Lautstärke verwechselt, ermutigt das Beispiel des Paulus, den Weg der verborgenen Christusähnlichkeit höher zu achten als den Eindruck, den wir hinterlassen. Sanftmut und geistlicher Kampf gehören zusammen. Zwischen Sanftmut und Kampf scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu liegen. Doch gerade nachdem Paulus die Sanftmut und Milde Christi genannt hat, spricht er von Krieg, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, führen wir nicht Krieg nach dem Fleisch, denn die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zum Niederreißen von Bollwerken. Er verschweigt nicht, dass er wie alle Menschen in der alten Schöpfung lebt, mit einem verletzlichen Leib, mit Begrenzungen und Schwachheiten. Aber er zieht eine klare Linie, im eigentlichen Kampf um die Gemeinde greift er nicht zu Methoden, die aus dem alten Menschen stammen, nicht zu Manipulation, zu Druck, zu subtilem Schuldaufbau. Seine Auseinandersetzung mit den falschen Lehrern in Korinth ist keine persönliche Fehde, sondern ein Kampf im unsichtbaren Raum, in dem es um Gedanken, Überzeugungen und geistliche Festungen geht. In Vers 3 spricht Paulus weiter von geistlicher Kriegsführung, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Als Menschen sind die Apostel noch im Fleisch und wandeln daher im Fleisch. Aber sie wandeln nicht, besonders in der geistlichen Kriegsführung, nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wenn Paulus sagt, die Waffen seien mächtig vor Gott, dann macht er deutlich, wo die Wirksamkeit liegt, nicht in rhetorischem Talent, sondern in Mitteln, die der Geist Gottes selbst benutzt. Denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Fürsten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. In Korinth kleideten sich diese Mächte in fromme Argumente, in eine attraktive Mischung aus Gesetzlichkeit und menschlicher Weisheit. Solche Gedanken bilden Bollwerke, die Menschen daran hindern, die reine Gnade Gottes zu erfassen. Paulus reagiert darauf nicht mit verbitterten Gegenangriffen, sondern mit einem geistlichen Kampf, in dem Gottes Wort, ernsthaftes Gebet und die Klarheit des Evangeliums die eigentlichen Waffen sind. So können Vernunftschlüsse niedergerissen und jeder Gedanke in den Gehorsam Christi gefangen genommen werden. Hier wird sichtbar, wie Sanftmut und Entschiedenheit zusammengehören. Sanftmut bedeutet nicht, Konflikten auszuweichen oder jede Schärfe aus der Wahrheit zu nehmen. Sie prägt vielmehr die Weise, wie gekämpft wird. Ein sanftmütiger Kämpfer ist nicht weich in der Sache, sondern weich in sich selbst. Paulus ist bereit, Missverständnisse über seine Person zu tragen, solange das Evangelium klar bleibt. Er kann die Judaisierer deutlich als falsche Apostel, betrügerische Arbeiter bezeichnen, ohne dabei innerlich von Hass erfüllt zu sein. Die Strenge seiner Worte entspringt der Sorge um die Gemeinde und der Eifersucht Gottes, nicht einem angekratzten Ego. Gerade so wird dieser Abschnitt ermutigend. Geistliche Kriegsführung ist kein heroisches Einzelprojekt, sondern ein Leben im Geist, in dem Sanftmut und Kampfkraft aus derselben Quelle fließen. Wenn Paulus bekennt, dass er im Fleisch wandelt, aber nicht nach dem Fleisch kämpft, klingt darin eine Einladung, die eigene Ohnmacht nicht zu verleugnen, aber auch nicht von ihr bestimmen zu lassen. Die Waffen, die Gott gibt, sind leise und doch mächtig, ein Wort, das von Christus zeugt, ein Gebet, das sich nicht entmutigen lässt, ein Herz, das in Liebe an den Irregeführten festhält. Wo dieser Kampf in Sanftmut geführt wird, verliert der Gegner sein Terrain, nicht, weil Menschen brillieren, sondern weil Christus selbst seine Herrschaft im Denken und Fühlen der Seinen aufrichtet. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, führen wir nicht Krieg nach dem Fleisch, denn die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zum Niederreißen von Bollwerken, während wir Vernunftschlüsse niederreißen und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken in den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Fürsten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. Sanftmut schließt geistlichen Kampf nicht aus, sondern macht ihn erst rein. Wenn das eigene Recht und die eigene Empfindlichkeit in den Hintergrund treten, wird Raum frei für Waffen, die wirklich aus Gott sind. Mit Paulus zu sagen, wir wandeln im Fleisch, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, heißt, sich selbst in den Hintergrund treten zu lassen, damit Christus seine Wahrheit und Liebe durch uns wirksam machen kann, in klarer Lehre, im Gebet und im geduldigen Ringen um Menschen, die ihm gehören. Die Person des Dieners zählt mehr als sein Werk. Mit feiner Konsequenz lenkt Paulus den Blick der Korinther weg von der Bühne des Wirkens hin zur verborgenen Frage, was für ein Mensch vor ihnen steht. Ich selbst, Paulus, der ich der Erscheinung nach zwar gering bin in eurer Mitte, abwesend aber guten Mutes euch gegenüber, so beschreibt er sich. Seine Gegner warfen ihm gerade diese Spannung vor, körperlich unscheinbar, rhetorisch nicht beeindruckend, aber in den Briefen scharf und gewichtig. Anstatt sich gegen dieses Bild zu wehren, bejaht Paulus die äußere Geringheit. Er weiß, dass der zweite Korintherbrief insgesamt von seiner Person und seinem Leben spricht, nicht von einer glanzvollen Erfolgsbilanz. Die neutestamentliche Frage lautet nicht, wie groß ist das Werk? Sondern, welche Gestalt hat der Mensch, durch den Gott wirkt? Nachdem er uns gesagt hat, auf welche Weise er ermahnt, spricht Paulus weiter darüber, was für eine Art Person er war. Er sagt in Vers 1, ich selbst, Paulus, der ich der Erscheinung nach zwar gering bin in eurer Mitte, abwesend aber guten Mutes euch gegenüber. Diese Beschreibung von Paulus' Person passt zu dem Thema von 2. Korinther. Das Thema dieses Briefes ist die Art von Person, die Paulus war, und die Art von Leben, das er lebte. Paulus kümmerte sich nicht so sehr um das Werk, das er tat, vielmehr lag ihm an seiner Person und seinem Leben. Diese Verschiebung des Fokus ist tief und heilsam. In Korinth hatten sich Lehrer eingeschlichen, die sich selbstbewusst präsentierten und das Evangelium mit Gesetzlichkeit und eigener Ehre vermischten. Paulus entlarvt sie als solche, die sich als Apostel Christi ausgeben, in Wahrheit aber falsche Apostel, betrügerische Arbeiter sind. Ihre Werke mögen beeindruckend gewesen sein, ihre Person aber stand nicht im Einklang mit dem Gekreuzigten. Paulus dagegen verteidigt seine Autorität nicht mit Zahlen oder Erfolgsstorys, sondern mit der Art, wie er leidet, wie er trägt, wie er sich verbrauchen lässt und wie er bereit ist, selbst zuerst dem Evangelium zu gehorchen. Und wir sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird, heißt es. Der Maßstab, den er anlegt, trifft ihn selbst zuerst. Damit zeichnet sich ein Bild geistlicher Autorität ab, das weit entfernt ist von bloß organisatorischer Macht. Ein glaubwürdiger Träger von Autorität ist jemand, den Gott in den Tiefen seines Charakters bearbeitet hat. Einer, der es zulässt, dass der Heilige Geist seine Motive prüft, seine heimlichen Ansprüche ans Licht bringt, seine Empfindlichkeit an das Kreuz stellt. So ein Mensch wird fähig, klar zu sprechen, ohne aus Selbstschutz zu reden. Er kann Fehlentwicklungen in einer Gemeinde benennen, weil er gelernt hat, sich selbst im Licht Gottes zu sehen. Dass Paulus der Erscheinung nach gering ist, ist deshalb kein Malus, sondern fast ein Siegel, seine Kraft liegt nicht in der Aura seiner Person, sondern in der Gegenwart Christi in einem schwachen Gefäß. Für Gemeinde heute liegt darin eine stille, aber kräftige Ermutigung. Unter dem Druck von Leistung, Wachstum und Sichtbarkeit droht leicht vergessen zu werden, dass der dreieine Gott zuerst am Menschen arbeitet, bevor er durch ihn arbeitet. Die Worte an die Korinther erinnern daran, dass es vor Gott wichtiger ist, befestigt zu sein an Christus, als etwas Vorzeigbares vorweisen zu können. Wo eine Gemeinde mehr Achtung hat vor geformtem Leben als vor glanzvollem Werk, bekommt die Atmosphäre etwas Weites und Ehrliches. Dann kann Autorität wieder als Schutz und Orientierung erlebt werden, nicht als Konkurrenz. Paulus' Weg lädt ein, die verborgenere Frage zu stellen, wer werde ich in Christus, nicht, was erreiche ich für ihn? Dort, wo diese Frage Raum bekommt, wächst eine Art von Dienst, die trägt, weil sie aus einem Leben kommt, das vom Herrn selbst geprägt ist. Und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Wo die Person vor dem Werk rangiert, werden Diener frei, ehrlich schwach zu sein und zugleich mutig klar zu reden. Die Gemeinde gewinnt, wenn sie mehr auf Christus Spuren im Charakter achtet als auf beeindruckende Ergebnisse. In dieser Atmosphäre kann sich echte apostolische Autorität entfalten, nicht als Druck von oben, sondern als von Christus geprägte Gegenwart von Menschen, die das leben, was sie verkündigen. Herr Jesus Christus, danke, dass deine Autorität sich in Sanftmut, Langmut und selbstloser Liebe zeigt und nicht in menschlicher Härte. Du kennst die Gedankenfestungen in unserem Herzen und die Stimmen, die deine Gnade verdunkeln und uns vom klaren Evangelium wegziehen wollen. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort und deinen Geist alle hohen Gedanken niederreißt, die sich gegen die wahre Erkenntnis Gottes erheben und unsere inneren Überzeugungen unter deinen herrlichen, guten Willen stellst. Präge uns so mit deinem Wesen, dass Sanftmut und geistlicher Mut in uns zusammenfinden, und lass unser Leben zu einem glaubwürdigen Zeugnis deiner Kraft in Schwachheit werden. Stärke alle, die in deinem Namen dienen, in der inneren Gewissheit, dass du selbst ihre Verteidigung bist, wenn sie in deiner Wahrheit stehen. Fülle uns neu mit der Hoffnung, dass dein Evangelium stärker ist als jede Verwirrung, und bewahre uns in einem ungeteilten Gehorsam gegenüber dir. Amen.